Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Der Rauch Satans ist in die Kirche eingedrungen. Dieses Wort Papst Pauls VI. Aus dem Jahr 1972 gilt auch heute noch. Der Zeitgeist ist geprägt von Rationalismus, Naturalismus und Anthropozentrismus. Gemeinsam ist diesen geistigen Strömungen die Abkehr vom Glauben an Gott oder zumindest die Verfälschung des Gottesbildes. Derartige relativistische Auffassungen haben auch Einzug gehalten in manche theologischen Ansichten. Weihbischof Athanasius Schneider ruft in seinem Vortrag heute zur Wachsamkeit gegenüber solchen Verfälschungen des katholischen Glaubens auf.
Ich begrüße Sie herzlich mit dem katholischen Gruß, gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte zu Ihnen heute sprechen zum Thema der katholische Glaube und der Relativismus. Die Lehren des Rationalismus, Naturalismus, Anthropozentrismus prägen die Geistesverfassung der Welt von heute, welche seit der Französischen Revolution beinahe alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erobert und in fortschreitendem Maße in weite Bereiche des kirchlichen Lebens eingedrungen ist. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erleben wir einen derartigen Glaubensabfall in der Gesellschaft, welcher einer direkten, gleichsam apokalyptischen Auflehnung gegen Gott selbst in der von ihm gegebenen Ordnung des Naturgesetzes nahekommt. In früheren Zeiten waren Glaubenskrisen, selbst wenn sie beinahe universale Reichweite hatten, wie zum Beispiel der Arianismus im 4. Jahrhundert, dennoch beschränkt auf eine konkrete Glaubenswahrheit. In Zeiten auch enormer sittlicher Missstände wurde die Sünde theoretisch zumindest nicht gerechtfertigt. Unter Berufung zum Beispiel auf sogenannte pastorale Gründe oder auf die Barmherzigkeit oder Zärtlichkeit Gottes, wie man das heutzutage immer öfter hört. Man wusste, was Sünde ist, und man benannte sie als solche. In unseren Tagen erreichte allerdings der dogmatische, moralische und liturgische Relativismus bisher ungeahnte Ausmaße innerhalb der Kirche. Die Worte des Lehramtes in den dogmatischen Aussagen des Ersten Vatikanischen Konzils mögen uns Licht und Halt geben. Ich zitiere aus dem Ersten Vatikanischen Konzil einige Aussagen zu diesem Thema. Die Lehre des Rationalismus und Naturalismus steht in vollem Gegensatz zur christlichen Religion, dieser ganz übernatürlichen Institution. Sie strebt mit aller Macht danach, Christus, unseren alleinigen Herrn und Erlöser, aus den Herzen der Menschen, aus dem öffentlichen Leben und der Kultur der Völker zu verbannen. Dafür soll das Reich der bloßen Vernunft oder Natur, wie sie es nennen, aufgerichtet werden. Nachdem aber einmal alle christliche Religion preisgegeben und weggeworfen, der wahre Gott und Christus weggeleugnet war, stürzten viele Geister in den Abgrund des Pantheismus, Materialismus und Atheismus. Zuletzt ist die Folge, dass man sogar die vernünftige Menschennatur leugnet, keinerlei Regelrechten und sittlichen Tuns gelten lässt und so auf die Zerstörung auch der tiefsten Grundlage der menschlichen Gesellschaft hinarbeitet. Bei diesem allgemein um sich greifenden Unglauben irrten leider auch einige Söhne der katholischen Kirche vom Weg der wahren Frömmigkeit ab. Und mit dem Verblassen der Glaubenswahrheiten schwand in ihnen allmählich auch die echt katholische Gesinnung. Unter dem Einfluss fremdartiger Lehrsysteme vermengen und verwischen sie die Begriffe von Natur und Gnade, von menschlichem Wissen und göttlichem Glauben. Dadurch aber entstellen sie offensichtlich den wahren, klaren Sinn der Dogmen, wie ihn unsere heilige Mutter, die Kirche, versteht und lehrt, und gefährden so schwer die Unversehrtheit und Reinheit des Glaubens. Es gibt einen Glaubensgehorsam und eine Pflicht des Menschen gegenüber Gott. Und darüber spricht das Konzil, wie ich noch einmal zitiere, da der Mensch in gänzlicher Abhängigkeit von Gott, seinem Schöpfer und Herrn, steht und der erschaffene Verstand der unerschaffenen Wahrheit vollständig unterworfen ist, so sind wir verpflichtet, wenn Gott sich offenbart, ihm durch den Glauben vollen Gehorsam des Verstandes und Willens zu leisten. Dieser Glaube, der Anfang des menschlichen Heiles, ist nach der Lehre der katholischen Kirche eine übernatürliche Tugend, Kraft deren wir unter Anregung und Mithilfe der Gnade Gottes alles für wahr halten, was Gott geoffenbart hat. Und zwar nicht, weil wir im natürlichen Licht der Vernunft die innere Wahrheit des Sachverhaltes durchschauen, sondern auf die Autorität des offenbarenden Gottes hin, der weder selber ihren noch andere in Irrtum führen kann. Denn nach einem Ausspruch des Apostels ist der Glaube ein festes Vertrauen auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht. Deshalb sind jene, die sich durch das Himmelsgeschenk des Glaubens der katholischen Wahrheit angeschlossen haben, durchaus nicht in der gleichen Lage wie jene, die von Menschenmeinungen irregeführt, Anhänger einer falschen Religion sind. Denn die einmal den Glauben unter der Obhut des kirchlichen Lehramtes angenommen haben, können nie und nimmer einen berechtigten Grund haben, diesen Glauben zu wechseln oder auch nur in Zweifel zu ziehen. Darum müssen wir Gott, dem Vater, Dank sagen, dass er uns gewürdigt hat, Anteil zu haben am Los seiner Heiligen im Licht. Und wir dürfen eine so große Heilsgnade nicht missachten, sondern im Blick auf Jesus, den Urheber und Vollender unseres Glaubens, sollen wir unwandelbar festhalten an dem Bekenntnis unserer Hoffnung. Widerspruch zwischen Vernunft und Glaubenserkenntnis ist nicht möglich. Darüber sagt das Konzil Folgendes: Wenn nun auch der Glaube über der Vernunft steht, so kann doch zwischen Glaube und Vernunft niemals ein wirklicher Widerspruch bestehen. Hat doch derselbe Gott, der die Geheimnisse offenbart und den Glauben daran eingießt, der Menschenseele auch das Licht der Vernunft gegeben. Gott aber kann sich doch nicht selber verneinen. Noch kann je eine Wahrheit der anderen widerstreiten. Wenn je ein in Wirklichkeit unbegründeter Widerspruch vorhanden zu sein scheint, zwischen Glaube und Vernunft, so entsteht er vorzüglich darum, weil man die Glaubensdogmen nicht im Sinne der Kirche versteht und erklärt oder weil man unbegründete Aufstellungen für Forderungen der Vernunft ausgibt. Die Glaubenslehre ist unveränderlich. Und darüber sagt das Konzil Folgendes: Die Glaubenslehre, die ja Gott geoffenbart hat, ist nicht nach Art eines philosophischen Lehrsystems dem menschlichen Geist vorgelegt worden, um durch seine Forscherarbeit erst vervollkommnet zu werden. Sie ist vielmehr der Braut Christi, der Kirche, anvertraut worden als göttliches Lehrgut, um von ihr treu behütet und unfehlbar erklärt zu werden. Daher muss an dem Sinn der Heilslehren, wie ihn die Kirche, unsere heilige Mutter, einmal dargelegt hat, immerdar festgehalten werden. Und man darf niemals etwa unter dem Vorwand und aus dem Scheingrund einer tieferen Erkenntnis von diesem Sinne abgehen. So wachse denn im Laufe der Zeiten und Jahrhunderte und blühe weit und mächtig auf Einsicht, Wissenschaft und Weisheit in den einzelnen Christen und in der Gesamtheit, in jedem Menschen wie in der ganzen Kirche, in dem ihnen zustehenden Bereiche. Der Sinn der Glaubenssätze aber und die Lehrverkündigungen müssen die gleichen bleiben. Der heilige Vinzenz von Lerin, ein Theologe aus dem 5. Jahrhundert, schrieb über die Gefahr der Neuerungen im Glauben Folgendes. Ich zitiere den heiligen Vinzenz von Lerin. Einige Menschen sind nicht zufrieden mit der überlieferten und einmal von alters angenommenen Glaubensregel, sondern suchen immer wieder nach Neuem, sinnen immer darauf, der Religion etwas beizufügen, etwas daran zu ändern oder davon etwas wegzunehmen, als wäre es nicht ein für allemal geoffenbarte Lehre, sondern eine irdische Einrichtung, die nur durch beständige Verbesserung oder vielmehr Kritik zur Vollendung gebracht werden könnte, während doch Gott sagte: Verrücke nicht die Grenzsteine, die deine Väter gesetzt haben. Dazu kommt jenes apostolische Wort des heiligen Paulus: O Timotheus, bewahre das Glaubensgut, indem du die heillosen Wortneuerungen und die Gegensätze der fälschlich sogenannten Wissenschaft meidest, zu welcher einige sich bekennend vom Glauben abgefallen sind. In der Tat geben die Heretiker die Unwissenheit als Wissenschaftlichkeit, die Dunkelheit als Aufklärung, die Finsternis als Licht aus. Man kann einige von diesen Glaubensneuerern und Heretikern reden hören, wie sie sagen, ihr Unverständigen und Armseligen, die ihr einfache Katholiken genannt werdet, lernet den neuen, wahren Glauben, den außer uns niemand kennt, der früher jahrhundertelang verborgen blieb, kürzlich aber geoffenbart und durch unsere Neuauslegung und Lehrentwicklung ans Licht gezogen wurde. Soweit der heilige Vinzenz von Lerin. Und er sagte dann noch weiter und erklärte Folgendes: Was heißt, bewahre das Glaubensgut? Das heißt, was dir anvertraut ist, nicht was du erfunden hast, was du empfangen, nicht was du ausgesonnen hast. Eine Sache nicht des Verstandes, sondern der Lehre, nicht eigenen Gutdünkens, sondern öffentlicher, kirchlicher Überlieferung. Was du empfangen, nicht was du hervorgebracht hast, wovon du nicht der Urheber, sondern der Wächter sein sollst, nicht der Stifter, sondern der Schüler, nicht der Führer, sondern der Nachfolger. Gold hast du empfangen, Gold gib wieder heraus. Ich bin nicht damit einverstanden, dass du an die Stelle des einen etwas anderes setzest. Nicht einverstanden bin ich, dass du statt Gold entweder verwegen Blei oder betrügerischerweise Kupfer unterschiebst. Ich will kein Flittergold, sondern echtes Gold. O Timotheus, o Priester, o Bischof, o Prediger, o Lehrer, wenn die Gnade Gottes dich hierzu geeignet gemacht hat, durch Talent, Übung und Gelehrsamkeit, so sei ein Bezalel des geistigen Zeltes, Bezalel wurde von Gott durch Moses ja berufen zur Anfertigung des heiligen Zeltes in der Bundeslade und der heiligen Geräte im Buch Exodus. Also sei du ein Bezalel des geistigen Zeltes, schleife die kostbaren Edelsteine der göttlichen Lehre des katholischen Glaubens, füge sie treu zusammen, richte sie weise ein, gib ihnen Glanz, Anmut und Schönheit. Durch seine Erklärung soll deutlicher verstanden werden, was vorher dunkler geglaubt wurde. Durch dich soll die Nachkommenschaft die glückliche Einsicht in das erhalten, was vorher das Altertum glaubte. Lehre jedoch dasselbe, was du gelernt hast, in der Weise, dass du auf neue Weise sprichst, aber selber nichts Neues erfindest. Soweit der heilige Vinzenz von Lerin. Und weiter sagt er noch, aber vielleicht sagt jemand, wird es also in der Kirche Christi keinen Fortschritt der Religion geben? Gewiss, soll es einen geben, sogar einen recht großen Fortschritt. Allein es muss in Wahrheit ein Fortschritt im Glauben sein, keine Veränderung des Glaubens. Zum Fortschritt gehört nämlich, dass etwas in sich selbst zunehme. Zur Veränderung aber, dass etwas aus dem einen sich in ein anderes verwandle. Wachsen also und kräftig zunehmen soll, sowohl bei den Einzelnen als bei allen, sowohl bei dem einen Menschen als in der ganzen Kirche, nach den Stufen des Alters und der Zeiten die Einsicht, das Wissen, die Weisheit, aber lediglich in der eigenen Art, nämlich in derselben Lehre, in demselben Sinn, in derselben Bedeutung. Die Religion der Seelen soll die Art der Körper nachahmen, die im Verlauf der Jahre wohl ihre Teile entfalten und entwickeln, aber doch dieselben bleiben, die sie waren. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Blüte der Kindheit und der Reife des Alters. Aber die Greise sind dieselben, die sie als Jünglinge waren, sodass wohl die Größe und das Aussehen eines und desselben Menschen sich ändert, nichtsdestoweniger aber die Natur und die Person dieselbe bleibt. Sollte die menschliche Gestalt sich später in ein fremdartiges Gebilde verwandeln oder doch etwas der Zahl der Glieder beigefügt oder davon weggenommen werden, so müsste der ganze Leib entweder zugrunde gehen oder verunstaltet oder wenigstens geschwächt werden. So muss auch die Lehre des katholischen Glaubens die Gesetze des Fortschrittes folgen, dass sie mit den Jahren gefestigt, mit der Zeit erweitert und mit dem Alter verfeinert werde. Dabei jedoch unverdorben und unversehrt bleibe und in dem gesamten Umfang ihrer Teile sozusagen an all ihr eigentümlichen Gliedern und Sinnen vollständig und vollkommen sei, außerdem keine Veränderung zulasse, keine Beeinträchtigung ihrer Eigentümlichkeit und keine Veränderung des Wesens des Glaubens erleide. Hierfür ein Beispiel. Unsere Vorfahren haben vor Zeiten auf dem Saatfeld der Kirche die Samen des Glaubensweizens ausgestreut. Es wäre nun sehr unrecht und unpassend, wenn wir, also die Nachkommen, statt der echten Wahrheit des Getreides den untergeschobenen Irrtum des Unkrautes einsammeln. Im Gegenteil, es wäre das Richtige und Entsprechende, dass wir, da Anfang und Ende sich nicht widersprechen dürfen, von dem Wachstum der Weizenunterweisung auch die Frucht des Weizendogmas einernten, sodass, wenn sich etwas von jenem uranfänglichen Samen im Lauf der Zeit entwickelt, dasselbe jetzt grünt und zur Reife gelangt, an der Eigentümlichkeit des Keimes sich aber nichts ändert. Aussehen, Gestalt und Bestimmtheit möge neu werden, das Wesen der Arten aber muss dasselbe bleiben. Denn fern sei es, dass sich jene Rosenpflanzung des katholischen Sinnes in Disteln und Dornen verwandle. Was also in dieser Pflanzung der Kirche Gottes durch den katholischen Glauben unserer Vorväter gesät worden ist, das soll durch den Fleiß der Kinder, der Nachkommen, also durch uns, ausgebildet und gepflegt werden. Es soll blühen und gedeihen, wachsen und zur Vollendung kommen. Soweit der heilige Vinzenz von Lerin aus dem 5. Jahrhundert. Der berühmte englische Konvertit und Schriftsteller Chesterton sagte einmal Folgendes: Der wahre katholische Glaube, die katholische Kirche, ist das Einzige, das den Menschen von der erniedrigenden Sklaverei befreit, ein Kind seiner Zeit zu sein. Und Erzbischof Fulton Sheen sagte einmal, ich zitiere ihn: Wenn ich kein Katholik wäre und die wahre Kirche in dieser Welt suchen würde, würde ich jene Kirche suchen, die nicht einträchtig mit der Welt geht. Mit anderen Worten, ich würde jene Kirche suchen, die von der Welt gehasst wird, denn Christus war immer gehasst von der Welt. Also suche die Kirche, die von der Welt abgelehnt wird, weil sie die unfehlbare Wahrheit verkündet, wie Christus von Pilatus abgelehnt wurde, weil er sich selbst die Wahrheit nannte. Wenn die Kirche und der katholische Glaube für den Geist der Welt unbeliebt sind, dann ist die Kirche nicht weltlich. Und wenn sie nicht weltlich ist, ist sie überweltlich. Und weil der katholische Glaube und die katholische Kirche überweltlich, übernatürlich sind, werden sie wie Christus von den einen unendlich gehasst und von den anderen unendlich geliebt werden. Den wahren Glauben gegen seine Relativierung bewahren, heißt auch intolerant zu sein. Erzbischof Fulton Sheen sagte dazu: Toleranz gilt dem Irrenden, Intoleranz dem Irrtum. Die Architekten sind genauso intolerant bezüglich des Sands als Fundament für Wolkenkratzer, wie Ärzte intolerant sind bezüglich der Krankheitserreger im Labor. Toleranz wird nicht gegenüber der Wahrheit oder gegenüber Grundsätzen angewandt. Diesbezüglich müssen wir intolerant sein. Diese Intoleranz ist so notwendig, um uns von der sentimentalen Schwärmerei herauszureißen. Diese Art von Intoleranz bezüglich der Wahrheit des katholischen Glaubens ist die Grundlage jeder Stabilität, soweit Erzbischof Fulton Sheen. Nur der wahre katholische Glaube gibt uns den Frieden, das Licht und die Freude, die bleibend sind. Gottes reichen Segen für Sie, gelobt sei Jesus Christus.
Soweit also der Vortrag von Weihbischof Athanasius Schneider aus Kasachstan über den katholischen Glauben und den Relativismus. Wir machen weiter mit einem brandaktuellen Thema, denn in Pakistan wurde in dieser Woche die wegen Blasphemie seit über 8 Jahren inhaftierte Christin Asia Bibi vom obersten Gericht des Landes freigesprochen. Radikale Muslime wollen dies nicht akzeptieren und gehen zu Tausenden auf die Straße. Hören Sie jetzt eine kurze Einschätzung des Falles vom Kirche in Not Menschenrechtsexperten Berthold Pelster im Gespräch mit dem Kölner Domradio.
Hallo Herr Pelster.
Guten Tag, Herr Loos.
Zu früh zum Freuen nach Asia Bibis Freispruch haben Islamisten so lange lauthals auf den Straßen und in den sozialen Netzwerken gewütet, bis die Regierung des neuen Präsidenten Imran Khan nachgegeben hat. Was zeigt uns das?
Also wir sind erschüttert über diese neue Wendung in diesem doch schon über Jahre sich hinziehenden Prozess. Der Druck der Islamisten scheint wirklich immens gewesen zu sein. Es gab ja Proteste, Demonstrationen auf den Straßen, Straßenblockaden. Vielfach hatten die Islamisten angedroht, die Richter zu ermorden, falls sie Asia Bibi freisprechen würden, die Familie zu ermorden, Asia Bibi selber zu ermorden, falls sie freigelassen werden würde. Also dieser Druck der Extremisten war immens und offensichtlich hat die Regierung jetzt, ja, sie hat noch versucht, mit den Islamisten zu verhandeln, aber musste dann wohl dem Druck nachgeben, hat also ein Ausreiseverbot verhängt für Asia Bibi und wohl auch die Möglichkeit eingeräumt, dass Berufung eingelegt werden kann gegen diesen Freispruch.
Dabei war dieser Freispruch ja ein Urteil der höchsten Instanz. Kann man Pakistan vor diesem Hintergrund noch als Rechtsstaat bezeichnen?
Das ist sehr schwierig. Es ist natürlich in gewisser Weise ein demokratischer Staat, aber die Regierung hat enorme Schwierigkeiten, mit islamistischen Gruppen und mit der islamistischen Stimmung im Land fertig zu werden. Also ein wirklicher demokratischer Rechtsstaat ist das nicht.
Sie sagten gerade schon, es gab wirklich ja, wütenden Protest. Asia Bibis Schutz sei erhöht worden, ihr Leben nicht in Gefahr. Das versichert zumindest die Regierung. Wie wird es Ihrer Einschätzung nach nun weitergehen in dem Fall?
Ja, das ist schwer zu sagen. Niemand weiß ja genau, wo Asia Bibi sich überhaupt aufhält. Eine Möglichkeit ist, dass sie noch in ihrer Gefängniszelle sitzt. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie das Gefängnis verlassen konnte letzte Woche nach dem Freispruch. Sie hätte ja theoretisch vielleicht gehen können. Möglicherweise hat sie das Land auch schon längst verlassen. All das ist völlig unklar. Es gibt da keine genauen Informationen. Falls sie sich noch im Land befinden sollte, ist die Situation ziemlich fatal. Der Prozess geht ja schon seit ungefähr 9 Jahren. Und es hat immer wieder Berufungsverhandlungen gegeben, immer wieder sind die Anhörungen verschoben worden. Das Ganze hat sich sehr, sehr in die Länge gezogen und im schlimmsten Fall wird es jetzt wieder Monate oder noch schlimmer Jahre dauern, bis da etwas vorangeht.
Er wolle das Land sicherer machen, die Rechte der Minderheiten schützen. So, das waren ja die Versprechungen von Imran Khan, als er seine Präsidentschaft angetreten hat. Die neuen Entwicklungen im Fall Asia Bibi, die stimmen dann nicht so hoffnungsfroh. War das alles nur Schall und Rauch?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also die Lage im Land ist wirklich sehr undurchschaubar. Der jetzige Premierminister hat ja in seinem Wahlkampf immer auch Aussagen getroffen, die den Islamisten entgegenkamen. Möglicherweise war das nur Wahlkampftaktik, möglicherweise steckt aber auch mehr dahinter. Also wir wissen wirklich nicht, wie die Situation im Land weitergehen wird.
Bibis Anwalt hat Pakistan aus Angst um sein Leben bereits verlassen. Bibis Ehemann hat an westliche Staaten appelliert, ihn und seine Familie aufzunehmen, hat quasi um Hilfe gebeten. Viele sehen da auch Deutschland in der Pflicht. Wie sehen Sie das?
Also die internationale Staatengemeinschaft muss meines Erachtens sehr viel mehr Druck machen auf die pakistanische Regierung, muss deutlich mehr Solidarität zeigen, auch mit verfolgten Christen, gerade auch in diesem exemplarischen Fall. Da passiert vielleicht noch zu wenig. Ja, auch die Bundesregierung wäre da gefordert.
Herr Berthold Pelzer, herzlichen Dank für das Gespräch und die Informationen.
Gerne, Herr Loos.
Das war Berthold Pelzer vor der Musik. Sprach er mit dem Kölner Domradio über den Fall Asia Bibi. Den Rest unserer Zeit wollen wir wieder nutzen für eine weitere Buchvorstellung. Anselm Blumberg spricht mit dem Passauer Bischof Stefan Oster über dessen Buch Personsein vor Gott.
Am 4. April 2014 hat Papst Franziskus den Salesianerpater und Hochschullehrer Dr. Stefan Oster zum Bischof von Passau ernannt. Seither ist er sehr vielen Menschen begegnet im Bistum Passau und weit darüber hinaus. Die Begegnung mit Gott, mit den Mitmenschen und mit sich selbst als Person, das ist ein zentrales Thema des Wissenschaftlers Stefan Oster. Viele seiner Aufsätze zu diesem Thema sind in einem Buch erschienen. Es trägt den Titel Personsein vor Gott, theologische Erkundungen mit dem Bischof von Passau. Und über dieses Buch möchte ich mich nun mit seinem Autor unterhalten. Grüß Gott, Exzellenz.
Grüß Gott und herzlich willkommen in Passau.
Jedes wirkliche Leben ist Begegnung. Diese Aussage stammt vom jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber. Inwiefern können Sie dieser Aussage zustimmen?
Diese Erkenntnis, die der Buber da gehabt hat, war eine Art Offenbarung für mich. Wenn Sie sich fragen, was macht einen Menschen aufs Ganze in seinem Leben reifer, tiefer, echter, authentischer, in diesem Sinn auch wirklicher, dann werden Sie feststellen, dass solche Vorgänge nie passieren, es sei denn unter der Voraussetzung von gelingender Begegnung.
Als Bischof begegnen Sie sehr vielen Menschen. Was bedeutet Ihnen persönliche Begegnung, Beziehung zu Menschen zu haben?
Die Verkündigung des Evangeliums, die ich als meine erste Aufgabe sehe, ist schon in sich ein Beziehungsgeschehen. Und ich versuche so zu sprechen, dass es die Menschen verstehen können, nach Möglichkeit auch sie dort abzuholen, wo sie stehen. Ich weiß, dass ich manchmal dazu neige, ein bisschen zu professoral zu reden, aber dann helfen mir Kinder wieder, dass ich auch mit denen sprechen muss oder mit Jugendlichen. Die Verkündigung ist selbst ein Beziehungsgeschehen.
Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es gleich im allerersten Kapitel, der Mensch ist gottfähig. Was heißt denn das?
Dass der Mensch ein Herz hat, eine Geistseele hat, die sich nach dem Unendlichen sehnt und im Grunde, das ist unsere Überzeugung, nur durch die Begegnung mit dem Unendlichen gestillt werden kann. Das heißt, wir alle haben Wünsche, Sehnsüchte in uns. Ich bin aber der Überzeugung, dass nichts Endliches, auch wir sehnen uns auch nach Endlichen, nach Menschen, nach Nahrung, nach Dingen, die unsere Wünsche erfüllen, nichts Endliches stillt diese Sehnsucht ganz. Wenn wir auf die Gottesbegegnung verzichten, dann neigen wir dazu, potenziell süchtig zu werden, weil die Sucht hört nicht auf, die Sucht tendiert gegen unendlich. Das heißt, wir suchen innerweltlich irgendwas, was uns vermeintlich diese Sehnsucht stillt.
Und was hat die Gottfähigkeit des Menschen mit dem Personsein zu tun?
Wir glauben, dass der Mensch ein sich entwickelndes, ein werdendes Wesen ist. Die alte Anthropologie, Lehre vom Menschen, kennt schon die Aufforderung, werde der du bist. Und Selbstwerdung geschieht immer unter der Voraussetzung von Begegnung mit anderen, Begegnung mit Gott. Wenn ich mich in mich verschließe, werde ich nicht mehr im guten Sinne reifer.
Da sind wir gleich bei der nächsten Frage, denn als Theologe sind Sie ja überzeugt, dass der Glaube an Gott, die Beziehung zu Gott, auch Auswirkungen hat auf die Beziehung zu Mitmenschen, auf die Beziehung zu sich selbst. Inwiefern gibt es da eine Auswirkung zwischen dem Glauben und den übrigen Beziehungen des Menschen?
Glaube heißt in einer Deutung, ist vielschichtiger, man kann sagen, stehen in Gott, Vertrauen auf Gott, dass er mich trägt. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, Gott steht gewissermaßen Sie haltend unter Ihnen, dann können Sie viel leichter sich verschenkend von sich weggehen, als wenn Sie dauernd meinen, da ist nichts mehr unter mir, ich muss mich dauernd selber festhalten. Das heißt, dieses sich selber festhalten tendiert zur Egozentrik. Stehen in Gott befähigt, wirklich zu geben, sich zu geben und auch den anderen als ihn selbst zu empfangen.
Und inwiefern ist jede Beziehung immer auch ein Wagnis?
Wenn Sie sich in Beziehung einlassen, geht das nicht, ohne dass Sie sich wirklich öffnen. Liebesfähigkeit bedeutet die Fähigkeit, sich auf den anderen hin zu öffnen. Aber Liebesfähigkeit bedeutet auch, ich muss den anderen als eine Freiheit voraussetzen, wirklich glauben, dass er nicht jemand ist, der mir einfach zur Verfügung steht, mit dem ich schon fertig bin, sondern ihn anerkennen in seiner Freiheit. Und das bedeutet, der kommt mir so entgegen, wie ich es womöglich nicht will, nicht damit rechne, vielleicht ganz anders als erwartet. Wirkliche Öffnung bedeutet also das Risiko, sich verletzbar zu machen. Wir sehen das bei Jesus ganz dramatisch am Kreuz. Also letztlich wird sein Herz durchbohrt durch die auch Bosheit der Menschen, die ihm entgegenkommt.
Ihr Leitwort als Bischof heißt, der Sieg der Wahrheit ist die Liebe. Welche Bedeutung haben Wahrheit und Liebe für die Entfaltung der Person?
Zunächst mal ist es wichtig, dass es keine Liebe gibt, die den Namen verdient, wenn sie nicht in der Wahrheit steht. Liebe ohne Wahrheit tendiert zur Beliebigkeit. Wahrheit wiederum ohne Liebe tendiert zur Grausamkeit, also etwas, was nur in Gedanken einfach satzhaft wahr ist. Insofern gehören beide wirklich zusammen. Jetzt, wenn ich das auf das Begegnungsgeschehen nochmal zurückführe, dem anderen begegnen wollen in seiner Wahrhaftigkeit bedeutet ihm so begegnen lernen, dass er an sich zur Geltung kommen kann und nicht nur für mich, also nicht nur Besitz ergreifen, sondern ich versuche zu verstehen, wer Sie an sich selber sind. Das geht aber nur, wenn ich wirklich offen bin, das heißt Liebe, und dann nehme ich auch die Wahrheit wahr und ich will selber der Wahrheit in Ihnen dienen. Die kleine Therese von Lisieux war die große Apostelin der Liebe und sagt dabei in einem wunderschönen Satz, ich habe nie was anderes gesucht als nur die Wahrheit. Daran sieht man, dass es zusammengehört.
Ganz herzlichen Dank, Bischof Oster, für Ihre Gedanken über das Personsein vor Gott und für Ihre Einladung an Kirche in Not nach Passau.
Schön, dass Sie da waren.
Das war ein Buchgespräch mit Bischof Dr. Stefan Oster über sein Buch Personsein vor Gott. Vielen Dank für Ihr Interesse. Hören Sie nur noch eine Leseprobe von Bischof Dr. Stefan Oster aus seinem Buch.
Ich denke in diesem Buch über etwas nach, was Kierkegaard gesagt hat, der dänische Religionsphilosoph, und zitiere. Die Ausführungen Kierkegaards zielen in das Herz menschlicher Existenz. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, aber Geist bedeutet hier eben nicht einfach Verstand, sondern bedeutet die Fähigkeit, die Dinge der Welt, die Menschen, die Schöpfung an ihnen selbst zu erkennen. Und aus dieser Erkenntnis wie einer zu handeln, der das Wohl des anderen eben um dessen Willen sucht. Wenn es stimmt, dass der Mensch im Grunde seines Herzens ein Liebender sein soll und sein kann, dann bedeutet umgekehrt fehlende Liebe oder Lieblosigkeit, dass der Mensch sich letztlich selbst verfehlt in dem, was ihn am tiefsten auszeichnet. Der Autor des Johannesbriefes bringt es drastisch auf den Punkt. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Liebende Selbstüberschreitung auf den anderen hin ist Vollzug des Lebens. Eines Lebens, das mehr ist als nur biologisches Leben.